Turned Around, der Podcast für Transformation und Turnaround Management mit Rüdiger Tippe, Michael Hetzstück und wechselnden Gästen. Herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsfolge von Turned Around. Es ist kalt geworden und passend dazu sprechen wir heute über Wärme, über Heizung. Aber so, wie Sie es von unserem Podcast kennen, nämlich konkret und unternehmerisch. Wir schauen hinter die Kulissen der Wärmewende und die ist ein Monsterprojekt. Noch erzeugt der Gebäudesektor in Deutschland einen CO2-Ausstoß von ungefähr 100 Millionen Tonnen im Jahr. Davon müssen wir runter und das bedeutet, rund 20 Millionen Häuser und Wohngebäude in Deutschland müssen mehr oder weniger klimaneutral werden. Die scheidende Bundesregierung hat in diesem Zusammenhang das Ziel ausgegeben, dass 500.000 Wärmepumpen pro Jahr installiert werden sollen. Herauskommen werden wir dieses Jahr aber nur bei ungefähr 200.000. Diese Planverfehlung hat bittere Folgen für den Markt. Die Hersteller von Wärmepumpen leiden unter riesigen Überkapazitäten und die Heizungsinstallateure neben der extremen Marktvolatilität auch noch über den Fachkräftemangel. Aber wie immer, wenn der Markt disruptiert wird, schicken sich auch hier einige Unternehmen an, diese Herausforderung auf sehr interessante Art zu meistern. Ihre Strategie, Skalierung und Standardisierung. Wie viel Raum dafür noch ist, zeigt das hier. Der größte Heizungsinstallateur in Deutschland ist gerade mal 12 Jahre alt. Er heißt Thermondo. Und von Thermondo kommt auch unser Stargast. Es ist Gerke Gersemer, der Chief Operating Officer von Thermondo. Hallo Gerke.
Hallo zusammen.
Und wie immer begrüße ich auch meinen Co-Host, den bekannten CEO Rüdiger Tippe.
Ja, hallo zusammen.
Rüdiger, womit heizst du eigentlich? Öl, Gas, Wärmepumpe?
Geothermie.
Oh, dann hat sich die nächste Frage ja erübrigt, ob du schon über eine Wärmepumpe nachgedacht hast. Brauchst du nicht, gell?
Brauche ich nicht. Und hier in diesem Ort, in dem ich lebe, Deutschlands Marktführer, muss man mal ein bisschen Werbung machen. Von hier aus werden das mittlerweile auch schon Nachbarorte angebunden. Das ging so vor 10, 12 Jahren los durch unseren Bürgermeister und wurde anfänglich sehr kritisch beäugt, hat sich aber jetzt zu einer wahren Erfolgsstory gewandelt.
Gerkes Miene verdüstert sich, das ist natürlich katastrophal, weil da fällt die ganze Stadt als potenzieller Kundenkreis weg.
Ja, da kommen ja auch ständig neue Städte hinzu. Also insofern beunruhigt mich das gar nicht. Geothermie ist nicht eine großartige Technologie. Klimaneutral, insofern passt das ja genau zu unserem Ziel.
Ja, ihr bei Thermondo habt euch auch auf den Weg gemacht. Ihr seid schon umgestiegen. In den ersten 10 Jahren eurer Geschichte habt ihr hauptsächlich Öl- und Gasheizung installiert. Vor 2 Jahren dann aber entschieden, voll auf die Wärmepumpe zu setzen. Inzwischen immer häufiger auch in Kombination mit Photovoltaik auf Dachanlagen. Ist eure Transformation, eure eigene Wärmewende schon abgeschlossen?
Ich glaube, wenn wir rein auf unser Produktportfolio gucken, dann schon. Also das Einzige, was wir heute noch anbieten, installieren, sind klimaneutrale Lösungen. Aber so eine Transformation ist natürlich viel tiefgreifender. Ich glaube, wir haben auch erst in dieser Reise erkannt, wie tiefgreifend die tatsächlich ist. Man musste schon jede Menge Prozesse, Systeme umbauen, neue Funktionen entwickeln. Und ich glaube, fertig ist man insofern vielleicht mit der Transformation nie, aber sicherlich auch nie damit, die Firma weiterzuentwickeln. So, dann fühlt sich das schon noch so an, als wären wir mittendrin.
Es ist ja ein Wahnsinns-Shift, in so kurzer Zeit das Produktportfolio komplett umzukrempeln. Welche Transformationsschmerzen habt ihr denn durchmachen müssen auf dieser Reise?
Wenn ich jetzt mal ganz unabhängig von der Marktvolatilität, die, glaube ich, den größten Schmerz verursacht hat, auf uns selber gucke, dann war es sicherlich die enorme Transformationsgeschwindigkeit, die wir hatten. Also wir haben in 2021 angefangen, die Wärmepumpe als Produkt für uns zu entwickeln, Testinstallationen zu machen und jede Menge mehr. Und in 2022, ne, dem Jahr des beginnenden Ukraine-Kriegs, dem Jahr sehr hoher Gaspreise, gab es dann auf einmal eben eine gewaltige Nachfrage nach Wärmepumpen. Das heißt, wir haben in unseren ersten 1-2 Monaten ein Vielfaches der Anlagen verkauft, mit denen wir ursprünglich gerechnet hatten. Und insofern mussten wir einfach in einer irren Geschwindigkeit diese Anlagen in die Installation bringen. Auf einmal hing auch die Existenz davon ab, dass wir diese Transformation schaffen. Ich glaube, dass der größte Transformationsschmerz, den wir heute noch haben, ist einfach diese Vielfältigkeit dieses Produkts und der ganzen Prozesse, die da dranhängen. Und eben, um wirklich wieder auf ein Niveau zu kommen, wo wir operative Exzellenz haben, auf jeder Baustelle, in jedem dieser Prozesse, da ist einfach noch einiges an Grind erforderlich. Das ist so die Phase, in der wir gerade sind. Und auf dem Weg gab es natürlich auch andere Transformationsschmerzen. Aber am schmerzvollsten war die Volatilität im Markt.
Die ist ja nicht weniger geworden. Ihr hattet riesen Rückenwind im ersten Jahr, hattet auch tollen Rückenwind im zweiten Jahr. 2023 war auch ein Rekordjahr, was den Absatz von Wärmepumpen in Deutschland angeht. Du hast es gerade angedeutet, mehr als ihr eigentlich stemmen konntet oder stemmen wolltet zu der Zeit. 2024 in den ersten 3 Quartalen hat sich der Absatz von Wärmepumpen in Deutschland halbiert. 50% Markteinbruch. Da zuckt sogar Rüdiger zusammen. Wie hat sich das auf eure Unternehmensperformance ausgewirkt, Gerke?
Das ist ganz interessant. Also diese Phasen haben wir anders erlebt. Wir wachsen beispielsweise dieses Jahr. Ganz konkret heißt das, dass wir natürlich auch Marktanteil deutlich ausbauen konnten dieses Jahr bisher. Für uns war tatsächlich in erster Linie das letzte Jahr schwierig. Das, was ja eigentlich in den Büchern nach einem sehr erfolgreichen Wärmepumpenjahr aussah, das lag vor allem daran, dass dort bereits früher verkaufte Anlagen endlich installiert wurden, weil die endlich lieferbar waren. Aber wir sind da eben deutlich näher an der Nachfrage, weil unser Installationszyklus so viel kürzer ist. Typischerweise sind wir innerhalb von 90 Tagen fertig. Im letzten Jahr war der Markt für uns tatsächlich besonders schwierig. Es gab eine Zeit lang hohe Strompreise und es gab vor allem natürlich eine öffentliche Debatte, die die Wärmepumpe sehr unsachlich auch zerredet hat. Und es war sehr schwer, dagegen anzukommen in der Argumentation am Küchentisch. Und sehr viele Kunden haben sich einfach noch nicht entschieden. Aber in diesem Jahr sind wir echt sehr zufrieden mit der Entwicklung. Und ich glaube, wenn ich so drauf gucke auf diese 2 Jahre, dann wird zum einen anerkennen, dass dieser Markt einfach sehr viel volatiler ist als Gas und Öl. Da müssen wir uns auch als Organisation gewöhnen. Also diese Agilität, die brauchen wir einfach, die das abverlangt. Ich glaube aber auch, dass diese Durststrecken, die es in 23 teilweise gab, dass die eigentlich der Grund sind, warum wir heute erfolgreich sind. Weil wir da eben ja auf die harte Tour gelernt haben, was es heißt, in einem sehr, sehr schweren Markt erfolgreich zu sein. Und ich glaube, das macht uns jetzt umso erfolgreicher.
Wann glaubst du denn, dass der Markt zurückkommt?
Er ist wieder da. Und zwar unglaublichen Zahlen, die wir zumindest bei uns sehen gerade. Als die Ampel zerbrach, ist bei uns eigentlich ein Nachfragesturm losgetreten worden, den wir so überhaupt nicht erwartet hatten. Ich glaube, es gibt jetzt auf einmal eine große Dringlichkeit von Kunden, sich noch zu entscheiden, um eben die aktuell noch bestehende Förderung zu sichern. Zudem haben wir auch noch mal ein besonders gutes Produkt auf den Markt gebracht mit einer neuen Wärmepumpe. Und das führt gerade dazu, dass wir auf, naja, Week on Week so verdreifachte Verkaufszahlen gucken. Das ist ein unheimlich attraktiver Markt in den letzten Wochen und es setzt sich jeden Tag sofort gerade. Also wir gucken jeden Tag mit voller Freude in unsere Live-Dashboards rein und sind wieder erneut überrascht von dem, was da los ist.
Wahnsinn, extrem politisch getrieben. Wahrscheinlich kann man es auf den Punkt bringen, die Leute wollen noch Wärmepumpe kaufen, solange die Grünen noch in der Regierung sind. Wer weiß, wie die Forderung danach aussieht. Was glaubst du, werden wir in den nächsten Jahren irgendwo mal in Richtung der 500.000 Wärmepumpen pro Jahr kommen in Deutschland?
Ich persönlich glaube das, ja. Das liegt aber daran, dass ich auch Optimist bin, ob unserer Fähigkeit, die richtigen gesellschaftlichen Konsense zu finden. Wir haben einfach eine offensichtlich überlegene Technologie mit der Wärmepumpe. Und das ist auch in den meisten europäischen Ländern komplett verstanden. Also ich finde mal eine interessante Zahl. Deutschland ist drittletztes Land in Europa in der Penetration der Wärmepumpen. Und wenn wir auf skandinavische Länder gucken, die ebenfalls kalt sind, reden wir dort von Penetrationen, die sind so Faktor 10 bis Faktor 15 höher. 10 bis 15 mal so hoher Anteil der Haushalte dort hat bereits eine Wärmepumpe. Und diese Technologie, die wird sich durchsetzen. Wir sehen enorme technologische Lernkurven. Alleine in den 2 Jahren, die wir jetzt am Markt sind, hat die Technologie sich drastisch weiterentwickelt. Insofern bin ich überzeugt, dass wir die 500.000 sehen werden. Es ist alles eine Frage von wann und da wird es dann etwas spekulativ fairerweise.
Jetzt sind wir in einer sehr interessanten Diskussion drin, zu der ich auch Rüdiger gleich dazu holen will, aber vielleicht erstmal deine Meinung dazu. Du hast es ja geschildert, ihr seid ja praktisch in einem Start-Stop-Markt drin. Also das klingt ja von Vollbremsung auf Vollgas innerhalb von wenigen Wochen. Wie baut ihr eure Strukturen auf, eure Personalsituation, euren Einkauf, um da einigermaßen mitschwimmen zu können in diesen Entwicklungen?
Das ist eine gute Frage und denken wir selber auch sehr viel drüber nach. Ich glaube, das eine, was wir für uns aufgebaut haben die letzten 2 Jahre, ist eine große Reaktionsgeschwindigkeit auf Marktveränderungen. Also einfach in der Lage zu sein, in sehr, sehr kurzer Zeit ein neues Produkt zu launchen oder eine Anpassung am Produkt vorzunehmen oder eine Anpassung an ein neues Förderregime vorzunehmen. Und dazu braucht es halt im Grunde eine Produktabteilung, die sehr, sehr schnell handeln kann und auch die Fähigkeit der Organisation darunter, relativ flexibel auf neue Produkteinführungen zu reagieren. Ich glaube, das haben wir für uns geschafft. Der zweite Ansatz, der, glaube ich, sehr wichtig ist, ist halt mit einem großen Auftragsbuch zu planen. Also beispielsweise kann man sich ja vorstellen, gerade wächst unser Auftragsbuch sehr, sehr stark und da eben vorsichtig mit dem Aufbau von Fixkosten zu reagieren. Das ist ein ganz wichtiger Teil der Gleichung. Also man könnte jetzt in dieser Situation natürlich auch sehr aggressives Wachstum gehen, aber dort eben immer so eine Moderation zu bewahren, ist, glaube ich, sinnvoll. Das versuchen wir jetzt gerade.
Wie würdest du das als Sparringspartner von Gerke angehen, Rüdiger, wenn er dich um Rat fragen würde als alter Veteran? Was würdest du raten, wie man ein Unternehmen flexibel in der Wertschöpfungsstrategie in so einem Marktumfeld aufstellt?
Ja, es ist natürlich jetzt ohne Details zu sehen und zu kennen schwierig, aber die hohe Volatilität erfordert natürlich Agilität. Agilität bedeutet wenig Fixkosten, hoher variabler Kostenanteil. Und Gerke nickt, ja, das ist genau die Richtung, die man gehen muss. Das war auch in der Automobilindustrie nicht immer so. Ursprünglich konnte man dort sehr verlässlich planen. Du hast einen Rahmenauftrag bekommen pro Jahr. Daraus ergaben sich Abrufe. Ja, die schwankten ein bisschen, aber es war verlässlich. Und seit einigen Jahren hat sich das natürlich drastisch geändert, sodass in der Automobilindustrie diesbezüglich, was die, sag mal, Prozessorientierung angeht, ein starkes Umdenken stattgefunden hat. Und du eben versuchst, auf diese sich ständig verändernden Abrufzahlen entsprechend einzustellen. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, insbesondere dann auch in Deutschland, mit Produktionsstandort Deutschland, noch schwieriger als jetzt in anderen Ländern. Aber es geht natürlich. Und was man hier einfach lernen muss, ich glaube, das gilt dann für jedes Unternehmen individuell. Wie sind denn meine Planungsgrößen? Wie verändern die sich? Wie kann ich hierauf am besten reagieren und schnell reagieren? Das muss man im Einzelnen dann mal genau analysieren. Aber dieses Planungsszenario ist entscheidend. Ist ein Lernprozess. Also wenn ich jetzt könnte jetzt auch nicht reingehen und sagen, da hier ist die Lösung, sondern da musst du dich empirisch herantasten. Da gibt's natürlich Erfahrungswerte, auf denen man aufsetzen kann. Aber es ist diese Art der Volatilität zu reagieren, die wir ja bis dato in der Form nicht gekannt haben. Dazu kommt ja noch diese fehlende Verlässlichkeit. Also wir haben gerade über die Politik gesprochen. Es ist ja nichts mehr auf einer vernünftigen Basis, auf dem Fundament sozusagen planbar. Das macht's extrem schwierig.
In unserer letzten Folge zur Produktionseffizienz hatten wir auch über flexible Fabriken gesprochen. Da ging es in den Kontext, wie BMW die E-Motoren am selben Band bauen können wie Dieselmotoren. Da hat Rüdiger gesagt und unsere Expertin Ravina Benavar hat ihm zugestimmt, Flexibilität geht meistens zulasten der Produktionseffizienz, der Kosteneffizienz. Wie ist es bei euch, wenn ihr euch so schlank und agil aufstellt, müsst ihr dann Margen opfern?
Ich glaube, genau das ist die interessante Frage, vor der wir auch stehen. Also um es ganz konkret zu machen, kann man das übersetzen in die Frage, brauchen wir eigene Handwerker, beziehungsweise in welchem Umfang brauchen wir eigene Handwerker oder können über Partnerhandwerker die Volatilität ausgleichen? Und wir sehen da ja unterschiedlichste Modelle am Markt. Und unsere eigene Überzeugung ist, dass wir mit eigenen Handwerkern, zumindest einem wesentlichen Teil eigener Handwerker arbeiten müssen, weil das Geschäftsmodell es sonst nicht hergibt. Und weil wir auch ansonsten nicht tief genug in die Wertschöpfung reingehen, um wirklich die Effizienzen zu heben, die es braucht, um mit diesem Geschäftsmodell erfolgreich zu sein. Das hat aber natürlich den Nachteil einer etwas kleineren oder einer deutlich geringeren Flexibilität und höherer Fixkosten. Und da gibt es natürlich eine Mischung, also es ist nicht nur schwarz und weiß und wir experimentieren auch mit diesem Anteil. Weil ich finde schon interessant, dass wenn ich auf den Photovoltaikmarkt gucke, der ja nun wirklich eine extreme Volatilität auch hinter sich hat und der gerade durch wirklich so eine dunkle Phase geht, in der einfach unheimlich viele Unternehmen nicht mehr existieren, dann sehe ich dort eben auch eine Reihe von insbesondere den Unternehmen mit geringen Fixkosten, die gescheitert sind. Weil die eben diese Kosteneffizienzen, von denen ihr gesprochen habt, weil sie nicht in der Lage waren, die zu heben in dieser Zusammenarbeit mit Partnerhandwerkern, weil sie nicht die Marge selber hatten und damit eben nicht mit dem Preis reagieren konnten. So, und ich glaube, das ist ja schon fundamental, das, was auch unser Anspruch sein muss, was wir knacken müssen. Wenn wir Wärmepumpe als Kernprodukt anbieten müssen, dann muss ich schon meines Erachtens in den Schmerz reingehen, dass ich den Installationsprozess auf der Baustelle so detailliert kontrolliere und optimiere, dass ich mir dort Effizienzen hole im Wettbewerbsvergleich. Und dazu auch zumindest anteilig, ich glaube auch zu einem signifikanten Anteil eigener Handwerker. Und ich glaube, ähnliche Beispiele gibt es auch aus der Automobilindustrie, Rüdiger. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es wird ja oft Tesla da als Beispiel genannt zu den anderen Herstellern und Tesla mit dieser größeren Wertschöpfungstiefe da angeblich, da bin ich weit weg davon, aber ja in der Lage ist eben auch stärker noch auf Preisveränderungen und Marktvolatilität zu reagieren.
Klar, es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber je mehr du natürlich selber herstellst und produzierst, dann hast du natürlich auch eine größere Kontrolle drüber und kannst dann in diesem Segment auch entsprechend flexibel reagieren. Also das ist schon richtig. Der Nachteil ist halt, wenn dir der Markt wegbricht, dann hast du die Fixkosten an der Backe. Da muss man halt immer abwägen, wie weit gehe ich da. Aber was ich vorhin meinte, mit dieser empirischen Ermittlung, da muss man sich herantasten.
Ich musste bei deinem Bericht, Gerke, gerade an Charterfluglinien denken. Urlaubsflieger, die gehen ja auch dazu über, sozusagen eine Minimumflotte selbst vorzuhalten, mit denen sie 365 Tage im Jahr voll ausgelastet sind. Und für die Spitzen buchen die sich am Markt Flugzeuge mit Gruß zu. Jetzt ist es da natürlich so, die haben immer das gleiche Produkt, müssen nur natürlich eine Gebühr an die anderen zahlen. Wenn ihr jetzt einen externen Installateur beauftragt, müsst ihr dem natürlich nicht nur einen Teil eurer Marge geben oder eine Gebühr bezahlen, sondern ihr habt auch noch das Problem, dass der ineffizienter ist, weil er nicht diesen durchindustrialisierten Thermondo-Prozess hat. Sag mal, wo die Fluglinie einmal drauf zahlt für die Flexibilität, zahlt ihr zweimal drauf. Kann man das so sagen?
Ja, genau. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut.
Welche Risiken siehst du darin, jetzt aggressiv eure eigene Installations-Workforce auszubauen?
Das aggressiv zu tun, da sehe ich auf jeden Fall das Risiko da drin, dass wir eben dann bei dem nächsten Marktabschwung, der ja garantiert irgendwann kommen wird, eben in die Probleme reinlaufen. Deswegen würde ich auch nicht sagen, dass wir das aggressiv machen werden oder gerade machen, ne? Sondern wir wachsen eher sehr konsequent und ehrlicherweise auch ziemlich gleichmäßig über die letzten Jahre und werden das jetzt auch mit dieser Nachfragewelle, die da gerade kommt, konsequent, aber vorsichtig fortsetzen. Das passt auch, ich glaube, zu unserer Eigentümerstruktur und so weiter. Und das ist so der Pfad, den wir dort wählen werden.
An einer Stelle müsste euch das aber zugutekommen. Ihr kauft ja die Wärmepumpen extern zu, ihr produziert sie ja nicht. Die Hersteller leiden alle unter brutalen Überkapazitäten. Die haben alle Werke aufgebaut in Osteuropa. Wie groß sind die Überkapazitäten am Markt und wie stark ermöglicht euch das, eure Einkaufskosten zu senken?
Das ist eine Frage, da muss ich kurz überlegen, was ich tatsächlich teilen sollte und was nicht. Ja, ich muss da tatsächlich eher abstrakt bleiben, ne? Also die deutsche Heizungsindustrie hat ja 5 Milliarden in den Aufbau von Fertigungskapazitäten für die Wärmepumpe investiert und die Analyse, die du machst, ist vollkommen richtig. Ja, es gibt dort Überkapazitäten und wir haben ja gerade ein neues Wärmepumpenmodell mit ins Portfolio aufgenommen und zwar die neueste Wärmepumpe von Buderus, großartige Anlage und in diesem Zuge haben wir uns natürlich auch wirklich nochmal den gesamten Herstellermarkt angesehen, den es da gibt und ich glaube, das war vom Timing her sehr gut geglückt.
Ihr standardisiert aber ein Stück weit, oder? Oder kann ich bei euch alle Wärmepumpen auswählen, die es gibt am Markt?
Nee, auf gar keinen Fall. Das haben wir tatsächlich bei Gas- und Ölheizung deutlich mehr gemacht. Da hatten wir eine enorme Produktvielfalt. Wir glauben da überhaupt nicht mehr dran, sondern es gibt zwei Hersteller oder eigentlich auch zwei Modelle Wärmepumpe, die wir anbieten. Das ist eine eher Premium-Wärmepumpe. Das ist eben die gerade genannte Buderus. Und dann haben wir unser Workhorse sozusagen. Das ist die LG-Wärmepumpe, mit der wir auch an den Markt gegangen sind. Beides sind hervorragende Anlagen. Also im Wesentlichen, wenn wir uns so Stiftung Warentest angucken, ist Buderus irgendwie der erste Platz und LG der zweite Platz. Aber da gibt es eben ein kleines Preisdelta und mit diesen beiden Anlagen gehen wir an den Markt. Und es ist natürlich der Anspruch, dass wir alle Prozesse rund um diese Anlagenplanung und Installation komplett ausstandardisiert haben. Und also so viel mehr als zwei Anlagen würde ich mir da ehrlicherweise nicht zutrauen. Es gibt ja immer noch rund um die Häuser, in denen man die dann installiert, jede Menge Varianz, die man managen muss.
Das klingt ein bisschen nach Henry Ford, oder ihr könnt euch jede Wärmepumpe ausruhen, die ihr wollt, Hauptsache sie ist schwarz und von Buderus.
Genau. Ich glaube auch, dass unsere Kunden sich in erster Linie auch wirklich für uns entscheiden. Dass sie eben nicht nur auf der Suche nach einer Hardware sind, sondern auf der Suche nach einem Installationsbetrieb. Der Großteil, wenn wir uns jetzt einfach die Kosten angucken, ein wesentlicher Teil des Auftrags ist ja durchaus auch unsere Leistung. Und deswegen versuchen wir da einfach als Thermondo zu punkten mit zwei sehr guten Hardware-Komponenten, die wir mitbringen.
Und da gehe ich jetzt mal tiefer rein mit einem Quiz für Rüdiger. In Deutschland werden pro Jahr ungefähr 1 Million Heizungen installiert. Thermondo ist der Marktführer. Wie viele Heizungen installiert Thermondo pro Jahr?
Also ich sage mal, ich habe ja auch ein bisschen recherchiert. Es gibt ja sehr viele Heizungsinstallateure, die ja auch jeder für sich wieder Anlagen installiert. Ich würde mal sagen, es ist geschätzt, ohne es genau zu wissen, dass Thermondo einen Marktanteil hat von 20%.
Schön wär's, Gerke, oder?
Vielen Dank, Rüdiger. Das wäre in der Tat fantastisch. Nein, wir gucken mehr sozusagen unser Marktsegment auch, ne, auf die Wärmepumpe selbst. Und da, so year to date sollten wir bei 4% liegen. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr interessantes Charakteristikum an diesem Markt. Wir haben halt 50.000 Wettbewerber, die im Schnitt 7 Mitarbeiter haben und die sich den absoluten Großteil des Marktes aufteilen. Und wir sind eben der Überzeugung, dass insbesondere diese Veränderung hin zu komplexeren Umbauprojekten, also weg von einem Gasheizungstausch, alte Gasheizung raus, neue rein, hin zu wir bauen das Haus um auf Wärmepumpe mit Heizkörper tauschen, mit Wanddurchbrüchen, die zu machen sind, mit einer PV-Anlage auf dem Dach, mit einem Energiemanager, der das alles vernetzt, mit einer Wallbox und dann eben auch mit einer kontinuierlichen Optimierung all dieser Anlagenkomponenten individuell für dieses Haus. Wir sind überzeugt, dass eigentlich diese komplexe Art von Projekt, dass das nicht mehr oder einem geringeren Anteil dieser 7-Mann-und-Frau-Betriebe gelingen wird und dass das zu einer Konsolidierung dieses Marktes führen wird und dass wir da natürlich vorne mitspielen wollen.
Da hast du uns schon sehr gut auf die Spur gebracht, was die Idee hinter eurer Strategie auch ist und auch warum so viele namhafte Finanzinvestoren bei euch als Miteigentümer investiert sind. Ihr könnt natürlich schon durch einen kleinen Grad an Skaleneffekten diese 50.000 Kleinbetriebe letztlich aus dem Markt reißen oder denen ordentlich wehtun. Aber andererseits ist die Frage, ein Marktanteil von 4%, ist das schon genug, um wirklich messbare Skaleneffekte, Größeneffekte nutzen zu können?
Das auf jeden Fall schon, ja. Also alleine im Einkauf beispielsweise sind wir natürlich ein riesiger Kunde. Und zwar nicht nur für die Wärmepumpe, sondern es gibt ja eine ganze Reihe von anderen Komponenten, die man dann auch ausschreibt. Aber auch in der Arbeitsteilung, also ein ganz wichtiger Teil ist natürlich, dass wir arbeitsteilig arbeiten. Also dass eben der Planer wirklich den ganzen Tag nichts anderes macht, außer eine Anlage nach der anderen zu planen. Und der Mensch, der sich um Netzanträge kümmert, macht auch den ganzen Tag nichts anderes nach einem standardisierten, teilautomatisierten Prozess und genauso eben auch der Installateur. Also Skalenvorteile lassen sich schon auch auf kleinerer Größe jede Menge heben. Es gibt einen, und das glaube ich gehört zur Wahrheit dazu, einen Wettbewerbsnachteil, den man hat gegenüber diesen teilweise eben auch sehr, sehr guten 50.000 Betrieben. Und das sind Kundenakquisitionskosten. Die gibt es eben eigentlich gar nicht so richtig in einem 7-Mann- und Frau-Betrieb oder zumindest nicht in großem Umfang, sondern man kennt sich, man kennt den lokalen Betrieb, man geht vorbei, bittet um ein Angebot, der Meister macht das Angebot und los geht's. Ja, und ich glaube, insofern auf den reinen Herstellungskosten haben wir ohne Frage deutliche Skalenvorteile, auf den Kundenakquisekosten haben wir Nachteile und das muss dann eben in Summe aufgehen und das geht's auch.
Ich kann mir vorstellen, dass ihr durch die Standardisierung vor allem Geschwindigkeitsvorteile bekommt gegenüber euren Wettbewerbern, ist das richtig?
Genau, also ich will die auch immer gar nicht unbedingt so in einen Topf werfen. Es gibt da wirklich einzelne Betriebe, die echt großartig sind, aber im Schnitt in jedem Fall. Also wenn ich mir angucke, es gibt da ja fairerweise nicht so offensichtliche Marktzahlen, aber selbstverständlich wird es wenige Heizungsbauer in Deutschland geben, die so viele Anlagen installieren wie die Thermondo-angestellten Heizungsbauer.
Jetzt stelle ich mal andersrum die Frage. Wir haben ja darüber gesprochen, wie Rüdiger einen Transfer herstellen kann aus den alten Industrien in die neue Industrie. Jetzt frage ich aber mal umgekehrt, dieser klare Fokus auf Spezialisierung innerhalb vom Betrieb, wäre das nicht was, was uns auch in unter Druck stehenden, volatilen Altindustrien, nenne ich es jetzt mal, ein ordentliches Stück nach vorne bringen könnte, Rüdiger?
Mit Sicherheit. Ich glaube halt, dass es in dem Fall jetzt hier aufpassen muss, dass man nicht zu viel aus der alten Welt überträgt in diese neue Welt. Weil das Geschäftsmodell, was ihr betreibt, ist ja dann doch relativ neu. Es gibt ja wahrscheinlich jetzt nicht so viele Wettbewerber, die das so machen, wie ihr das macht. Und klar, es gibt die stellenweise guten Familienbetriebe, Einzelunternehmer und so weiter mit durchschnittlich 7 Angestellten. Aber euer Vorteil ist ja, wie ich das sehe, dass ihr eben das Geschäftsmodell auf größere Umfänge skalieren könnt und wollt. Da sehe ich eben den Vorteil zum einen in dem Setup, weil ihr ja ein junges Team seid und mit neuen Ideen da rangeht, fast wie ein Startup noch, dann ist schon darüber hinausgewachsen, klar, aber von der Kultur, von daher glaube ich, seid ihr da schon gut aufgestellt.
Was für Skalierungsmöglichkeiten siehst du denn für euch, wenn wir mal länger in die Zukunft schauen und da Thermondo mal 2 mal 3 nehmen von der Unternehmensgröße her? Könnt ihr so, wie ihr jetzt arbeitet, dann noch ganz genauso arbeiten, vielleicht sogar noch erfolgreicher oder werdet ihr dort irgendwann an einen Punkt kommen, wo ihr am Geschäftsmodell was schrauben müsst?
Nee, ich glaube, wir sind durchaus strukturell, organisatorisch jetzt so aufgestellt, dass das auch für Faktor 3 funktioniert. Also man müsste jetzt nicht nochmal die heutige Arbeitsteilung strukturell anpassen, um das Ganze Faktor 3 zu machen. Aber es gibt natürlich einfach eine ellenlange Liste an Themen, die ich noch besser können möchte, als wir das heute können. Ja, und das wird dann halt umso wichtiger, wenn wir Faktor 3 sind. Also eben wirklich diese operative Exzellenz in jeden einzelnen Prozess zu bekommen. Ich glaube, das ist tendenziell eher das Problem. Solange wir in bestimmten Bereichen nicht operative Exzellenz erreicht haben, wird eben Wachstum irgendwann einfach exponentiell schmerzhaft und teuer, weil sich Fehler multiplizieren. Und weil auch je größer die Organisation wird, wenn man arbeitsteilig arbeitet, sorry, das ist etwas trivial, aber ist dann wirklich Real-Life-Erkenntnis jeden Tag. Also je größer die Organisation, die arbeitsteilige Organisation wird, desto weniger versteht man ja auch die Fehler untereinander. Und deswegen braucht man diese operative Exzellenz mit ganz klaren Inputs und Outputs jeder einzelnen Funktion, um halt in diese größere Organisation auch hinzubekommen. Und da arbeiten wir tatsächlich den ganzen Tag dran.
Ist es schwierig, wenn ihr in der Zusammenarbeit mit den verlängerten Werkbänken, mit den Handwerksbetrieben, weil ich kann mir vorstellen, dass die ja da auf einer anderen Welle unterwegs sind?
Ja, vielleicht nochmal zur Erläuterung. Es gibt bei uns eigentlich drei Gewerke, drei Handwerksgewerke. Also natürlich den SHK-Bereich. Den machen wir komplett in-house zum jetzigen Zeitpunkt und glauben da auch fest dran. Dann haben wir Elektro, vorbereitende Arbeiten typischerweise, um das Haus vorzubereiten auf diesen Großverbraucher, der dann kommt. Dort arbeiten wir so anteilig eben mit Partnerhandwerkern. Und dann gibt es noch den Fundamentbau, da arbeiten wir sogar großteils mit Partnerhandwerkern. Die bereiten halt eben den Aufstellort draußen vor, Hauseinführungen und solche Dinge. In der Tat ist diese Zusammenarbeit herausfordernd, weil man sich eben wirklich auch aufeinander einspielen muss. Also es ist beispielsweise schon natürlich so, dass ein Partnerhandwerker von uns mit unserer Software arbeitet und eine Baustellendokumentation ganz genau nach unseren Vorgaben macht in sehr kurzer Zeit. Deswegen ist es, glaube ich, funktioniert das ganz gut, wenn man eben wirklich so dauerhafte Partnerbeziehungen aufbaut, in der man auch jede Woche zusammenarbeitet. Und haben wir noch ganz, ganz viel Potenzial und arbeiten ganz intensiv daran, das immer weiter zu vertiefen.
Weil die Schnittstelle ist natürlich das Problem. Ja. Dann ist ja auch die Ausbildung zum Handwerksbereich ist ja auch nicht deutschlandweit gleich. Und auch die Sprache ist ja dann nicht überall Deutsch. Und von daher, glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass das gerade an diesen Schnittstellen, wo ihr nicht selber Einfluss nehmen könnt oder nur indirekt, dass da wahrscheinlich die größten Probleme sind. Ja.
Absolut, genau. Das ist auf jeden Fall eine Sollbruchstelle. Das ist ein schönes Beispiel auch dafür, wo die Kette bricht, wenn man nicht operative Exzellenz durchgängig hat. Bei einer Top-Planung, wo klar ist, was vorher passieren muss, ist die Zusammenarbeit mit Partnerhandwerkern deutlich einfacher. Bei einer Planung, bei der man vorher irgendwas übersieht zu den räumlichen Gegebenheiten, hat man nachher garantiert eine Diskussion rund um Nachträge. Und da jetzt einfach jeden einzelnen dieser Fälle rauszuarbeiten und zu gucken, dass wir diese Exzellenz hinkriegen, ist zwingend erforderlich. Und dann geht das schon. Es geht schon. Aber ich glaube auch wirklich, warum können wir auch den Baustellenablauf und exakt die zu verwendenden Artikel und die Zeitvorgaben und all solche Dinge vorgeben? Naja, weil wir das auch alles in-house machen. Also ich glaube, einfach nur zu sagen, ihr macht jetzt mal, das ist eigentlich kein Geschäftsmodell. Das gibt es auch, das hat es viel gegeben im Photovoltaikbereich auch. Also einfach die Idee, ich mache eigentlich nichts anderes als Kundenakquise und vielleicht locke ich mir auch die langfristige Kundenbeziehung ein, aber sozusagen die Drecksarbeit mittendrin, die macht jemand anderes irgendwie, da hat man kein Geschäftsmodell. Das ist unsere Überzeugung.
Könnt ihr beziffern, wie viel mehr Wärmepumpen ihr pro Mann oder pro Mitarbeiter mit eurer durchgeplanten Exzellenzstruktur schafft als der Markt als Ganzes?
Ich begebe mich da wahrscheinlich auf ganz dünnes Eis, weil eben diese Betriebe sehr unterschiedlich sind. Aber wenn man nur mal zum Beispiel die Zahlen nimmt, ne? Also 200.000 Wärmepumpeninstallationen dieses Jahr und 50.000 Betriebe, dann installiert ja jeder Betrieb im Schnitt nur 4. Das als Benchmark nehmen, da installiert ein guter Monteur bei uns 20 Mal so viele. Also wie ein einzelner Durchschnittsbetrieb. Der Vergleich, der hinkt sicherlich. Deswegen ja, werde ich mich da nicht auf eine Zahl festlegen lassen.
Ich wollte dich auch gar nicht auf eine Zahl festlegen, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist aber Fachkräftemangel. Von diesen 50.000 Betrieben, da werden ja mehr Leute in den nächsten 5 bis 10 Jahren in Ruhestand gehen, als neu dazukommen. Gleichzeitig müssen wir massiv mehr Wärmepumpen installieren und Häuser umbauen, um sie klimaeffizient zu machen. Klar, wo das Problem liegt. Ist so eine Strategie, wie ihr sie fahrt, diese extrem auf Effizienz, Operational Excellence ausgerichtete Planung, Struktur, ist das eine valide Antwort auf den Fachkräftemangel im Handwerk?
Fest von überzeugt, absolut. Und zwar auf verschiedene Dimensionen. Also zum einen glaube ich, dass man in unserem System einfach als einzelne Fachkraft mehr leisten kann. Und das ist auch ein Grund, warum viele Monteure zu uns kommen, ne? Weil die ja im Kern, also glaube ich, einfach auch erfolgreich sein wollen. Wir haben ganz viele großartige Handwerker bei uns, die feiern sich auch dafür. Wir haben gestern bei uns Award-Verleihung gehabt. Das machen wir einmal im Jahr. Da ehren wir die erfolgreichsten Handwerker. Und das ist eine lange Tradition bei uns. Und das sind eben Menschen, die suchen genauso etwas, also die Möglichkeit, ihre eigenen Fähigkeiten zu hebeln. Also ganz klar, das ist ein Ansatzpunkt. Und der zweite ist natürlich auch, dass wir, oder warum wird das auch möglich? Naja, weil wir eben auch Arbeiten umverteilen. Ne? Also weil wir zum einen alles, was ähnlich handwerklich ist, von anderen Mitarbeitern machen lassen, Stichwort Arbeitsteilung, und weil wir auch ein ganz strukturiertes Programm haben, wie wir eben angelernte Kräfte mit auf die Installationen bekommen. Es gibt einfach eine ganze Reihe von Tätigkeiten. Wir haben da auch mal so einen längeren Report dazu veröffentlicht, die eben anlernbar sind. Ne? Gerade bei so einem Hausumbau hin zu einer Wärmepumpe. Unterm Strich führt das führt das alles dazu, dass der einzelne Fachhandwerker deutlich mehr schafft. Und insofern, wenn man das jetzt zurückrechnet, was wir an Durchsatz schaffen, also wir hätten kein Fachkraftproblem. Weil unseres Erachtens sollten wir mit der Anzahl von SHK-Fachkräften, die wir in Deutschland haben, problemlos 500.000 Wärmepumpen installieren können.
Das ist sehr interessant. SHK steht für was? Hilf uns doch mal.
Sanitär, Heizung, Klima.
Aber auch die restlichen 500.000 Heizungen, die pro Jahr verbaut werden, könnten auch noch gestemmt werden von dieser Workforce?
Die könnten auch gestemmt werden, ja. Und auch die ganzen Bäder, die noch zu machen sind und die Klimaanlagen, die wahrscheinlich in zunehmender Zahl gebaut werden. Wir haben ja im letzten Jahr auch über 1 Million Heizungen in Deutschland installiert.
Das ist interessant, weil der Fachkräftemangel, der wird sich ja verschärfen. Sehr interessanter Kontrapunkt, also sehr optimistische Aussage. Wir schaffen sozusagen den Umbau der Gebäude mit den Leuten, die da sind, ja, durch industrielle oder standardisierte Prozesse. Rüdiger, was ist deine Meinung dazu? Glaubst du, das kann gelingen, dieses Geschäftsmodell kann aufgehen?
Also ich glaube, das hört sich sehr, sehr interessant an. Ich sehe halt da die Herausforderungen, haben wir schon angesprochen, die Qualität sicherzustellen. Ja, und ich möchte mich gerne mal mit dir persönlich unter 4 Augen unterhalten, um da mal zu hören, ob sich meine Vermutungen an den Schnittstellen alle bewahrheiten. Also da sehe ich halt den Knackpunkt. Aber ansonsten ist es natürlich eine super Idee, dass man einfach durch eine Effizienzsteigerung der Prozessabläufe im handwerklichen Bereich noch dazu in einem mit großer Zukunft versucht, ein erfolgreiches Geschäftsmodell aufzubauen. Und ihr seid ja da offensichtlich gut unterwegs und erfolgreich unterwegs. Mein Glückwunsch dazu, kommt man ja so nicht drauf. Wenn man über ein Geschäftsmodell nachdenkt, du kommst von McKinsey, das ist ja schon weit weg, ja, dass man sagt, ich mache jetzt hier im Bereich Heizung, Sanitär, Klima ein Businessmodell. Ja, Hut ab. Weil, wie du schon gesagt hast, dieses kontinuierliche Streben nach Exzellenz ist halt das Entscheidende. Qualität, natürlich dann Referenzen von den Kunden und damit dann eben weiterzugehen, das wird entscheidend sein, ja.
Ja, vielen Dank. Und ich glaube, das ist mir auch nochmal wichtig. Ich glaube, das werden auch vielleicht alle kennen, die sicherlich selber so operative Verantwortung tragen oder getragen haben. So stolz wie ich bin, wenn ich so auf die letzten Jahre zurückgucke, was wir auch geschafft haben in dieser Transformation, desto klarer ist dennoch, dass mein Alltag komplett geprägt ist davon, dass die Qualität irgendwo noch nicht stimmt und ich mich darüber ärgere und vor allem mich damit beschäftige, Lösungen zu suchen. Und ich glaube, das gehört dann einfach dazu. Also es ist sehr, sehr viel harte Arbeit. Ich gucke mir jede einzelne negative Kundenbewertung an. Und das ist völlig klar, das ist eine weite Reise, dieses Geschäftsmodell wirklich zur Exzellenz zu führen. Insbesondere, das nur noch vielleicht letzte Ergänzung, halt ob seiner Dezentralität. Ne? Also es ist eben auch nochmal anders als auf dem Factory Floor. Wir sind halt in Kellern irgendwo in der Republik, ohne Vorgesetzte vor Ort. Und trotzdem müssen wir Qualität immer in dem gleichen Standard abliefern.
Letzte Frage von mir, Gerke. Internationale Expansion steht gar nicht auf der Agenda. Ihr habt noch mehr als genug Raum, hier zu wachsen oder denkt ihr schon darüber nach?
Ersteres. Also wir haben wirklich noch unheimlich viel Raum hier zu wachsen. Also eben auch nicht nur in absoluter Größe, aber auch in Qualität und damit auch in Wert, ne? In Effizienz und Wert. Und dann gibt es ja auch noch, unser Schwerpunkt ist Wärmepumpe. Wir wachsen gerade auch in der Photovoltaik. Wir lernen unheimlich viel, wie wir diese Komponenten miteinander vernetzen. Also wir wachsen sehr, sehr stark einfach sozusagen über unseren Basket Size natürlich, ne? Also die Wärmepumpe selber ist die eine Komponente, aber mit der PV-Anlage, dem Energiemanager, der Wallbox und allem, was dazugehört und den kontinuierlichen Dienstleistungen da drumherum gibt es wirklich so viel Wachstumspotenzial in diesem Land noch, dass wir einfach beschäftigt sind, ehrlich gesagt. Und ich glaube, das ist eher eine größere Gefahr, dass wir uns da zu schnell zerzetteln. Ich glaube, das ist vielleicht auch als Operator meine Rolle, das so zu sehen. Erstmal die Dinge hier gut machen zu wollen, statt woanders hinzugehen. Bin mir sicher, irgendwann wird diese Frage Top-Priorität werden.
Bleibt mir nur noch euch zu wünschen, dass euch die Politik nicht zu viel Steine in den Weg legt. Ich glaube, es ist gar nicht nötig, dass die Politik euch den Weg ebnet. Das macht ihr schon selber ganz gut. Sich vielleicht ein bisschen mehr zurückhalten wäre vielleicht hier oder da hilfreich für die Unternehmen.
Ja, das ist mir wirklich auch wichtig. Also das war mir auch vorher bei dieser Fachkräftediskussion. Ich glaube, es greift viel zu kurz, wenn sich diese Branche, oder ich höre das in der Energiewirtschaft oft, dass in erster Linie an die Politik wendet, dass die Probleme gelöst werden müssten. Also wir können einen Großteil unserer Probleme selber lösen, das ist unsere Aufgabe. Fachkräftemangel beispielsweise, ja, ist wirklich unsere Aufgabe, das Problem zu lösen. Und auch, dass wir von der Förderung abhängig sind heute, ist unsere Aufgabe, durch Innovationen diese Technologie so weit zu bringen, dass sie wettbewerbsfähig ist. Und ich glaube, was wir im Wesentlichen brauchen, sind stabile Rahmenbedingungen. Und das soll es auch gewesen sein mit politischen Impulsen.
Wir werden in ein paar Monaten wissen, wie es weitergeht, aber ehrlich gesagt mache ich mir wenig Sorgen darum, dass ihr nicht die richtige Antwort darauf finden werdet, was immer da rauskommen wird. Lieber Gerke, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute unser Gast warst, dass du uns Einblick gegeben hast in eure sehr, sehr spannende Transformation und mit so vielen positiven Statements, dass wir die Wärmewende bewältigen können mit den klassischen Methoden guten Managements. Das ist doch ein schönes Takeaway für unter den Weihnachtsbaum. Vielen Dank, lieber Gerke.
Ja, vielen Dank.
Danke euch.
Und damit verabschieden wir uns heute für Turnaround. Wir gehen in eine kleine Weihnachtspause, sind aber Mitte Januar schon wieder zurück mit vielen neuen interessanten Themen und Gästen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie uns auch im nächsten Jahr ab und zu mal wieder in Ihre Playlist mit aufnehmen würden. Jetzt aber wünschen Rüdiger, Gerke und ich Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr. Bis bald. Turnaround aus. Initiator Rüdiger Tippe, Ex-Alliance Management Partners. Moderation und Host Michael Hetzstück, Aurora Stories. Und unser Titelsong ist Separate Ways von Journey.